Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts bei mymentalhealth.com. Heute habe ich die große Freude, wieder zu begrüßen Professor Franz Ruppert. Herzlich willkommen, lieber Franz.
Hallo, Carina.
Und wir möchten heute sprechen über sein neues Buch Liebe, Lust und Trauma auf dem Weg zur gesunden sexuellen Identität. Und als ich diesen Titel gelesen habe, Franz, da habe ich mich gefragt, wie hängt das zusammen, Liebe, Lust und Trauma? Warum hast du diesen Titel gewählt?
Ja, also zum einen bin ich ja Psychotherapeut und habe auch viel zu tun mit dem Thema Sexualität und sexuelles Trauma. Und die Frage ist immer so, wie hängt das eigentlich mit der Entwicklungsgeschichte eines Menschen zusammen? Und dann findet man sehr häufig, dass Sexualität im Grunde oft auch als Überlebensstrategie eingesetzt wird für die Liebesbedürfnisse. Das heißt also, viele Menschen wollen eigentlich Liebe, aber müssen dann als Erwachsene über den Weg der Sexualität gehen. Und das bringt natürlich enorme Probleme mit sich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal das mal ein bisschen grundsätzlicher in diesem Buch auch. Definiert zunächst einmal, was ist überhaupt Sexualität und was ist es, was ist Liebe? Und wie hängen dann diese beiden Themen Liebe und Sexualität zusammen?
Du hast es gerade schon erwähnt und du bist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja mittlerweile auch hier bekannt bei mymentalhealth.com, weil das nicht der erste Podcast ist, den wir aufzeichnen. Du bist Professor für Psychologie in der Katholischen Stiftungshochschule in München und auch Psychotherapeut in eigener Praxis seit vielen, vielen Jahren. Wie oft oder wie häufig ist denn das Thema Sexualität Thema in deinen Sitzungen, die du hast?
Ja, im Grunde kann man sagen, fast immer, ja, weil jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen. Und leider ist es so, dass das Thema auch sexuelle Traumatisierungen sehr, sehr weit verbreitet ist. Also ich bin ja auch weltweit unterwegs und in allen Ländern, wo ich bin, hat man das Phänomen, dass Kinder sehr oft auch schon in den Familien dann sexuell als Objekt benutzt werden, also sexuell traumatisiert werden. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen dann auch wieder auf das gesamte Leben dieser Menschen, also auf ihr Beziehungsleben, auf ihr Leben als Mann oder Frau, als Partner, als dann auch als Eltern. Und ja, es ist leider viel zu häufig ist das Thema gerade sexuelles Trauma auch Thema in den Therapien.
Kannst du dazu Zahlen nennen? Also gibt es Untersuchungen darüber, von wie viel Prozent wir da sprechen?
Ja, es gibt ja einige, sagen wir, offizielle Studien, die dann davon ausgehen, dass so jede vierte Frau sexuelle Gewalterfahrungen macht oder jeder auch achte Mann. Aber ich glaube, das ist noch unterschätzt. Also das, was ich so, natürlich ist immer so, wenn du therapeutisch arbeitest, hast du natürlich eine selektive Stichprobe, ja, in deiner Praxis. Das heißt, es kommen vor allem die Leute, die halt besondere Erlebenserfahrungen gemacht haben. Und ich würde fast sagen, 80-90% der Menschen, mit denen ich arbeite, haben auch ein Thema mit der Sexualität.
Das ist eine Erfahrung, die ich auch gerade in meiner Generation Ü40 auch gemacht habe. Würdest du das bestätigen, dass gerade zum Beispiel auch viele Frauen auch Probleme oder Schwierigkeiten haben, so mit ihrer eigenen Körperlichkeit, mit ihrem eigenen Körper?
Ja, also eines der Folgen eines sexuellen Traumas, also wenn ich jetzt die sexuelle Übergriffe erlebt habe, wenn ich also sexuell, ja, etwas gewaltsam mit mir gemacht wurde, wenn ich etwas erlebt habe, was ich eigentlich nicht will, dann hat das natürlich zur Folge, dass ich dann auch zu meinem Körper ein schlechtes Verhältnis bekomme. Das heißt, mein Körper mit seinen Reaktionen wird mir dann ein Stück weit fremd. Es entstehen dann Ekelgefühle, Schamgefühle, sind Angstgefühle da. Und dann entsteht sowas eben so eine Abspaltung von der eigenen Körperlichkeit, die so nicht entstanden wäre, wenn man keine sexuellen Übergriffe erlebt hätte.
Wenn du von sexuellen Psychotraumata sprichst, kannst du uns das mal erklären, was damit gemeint ist?
Ja, zunächst einmal der Begriff Psychotraumata heißt eben, unsere Psyche wird traumatisiert und die Psyche ist eben für uns Menschen so ganz, ganz wesentlich, um die Realität zu erfassen. Und wenn ich jetzt von einem Psychotrauma spreche, da heißt es immer, ich erlebe etwas, was meine Psyche nicht verkraften kann. Und das heißt also, ich mache Erlebenserfahrungen, die mich vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene überfordern. Ich kann das nicht einordnen, ich kann damit nicht umgehen, ich kann diese Gefühle, die da sind, die kann ich nicht mehr steuern, ich kann meine Ängste nicht mehr steuern, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Wut, Schamgefühle werden übermächtig, Ekelgefühle, gerade im Zusammenhang mit Sexualität, werden so massiv, dass man damit nicht mehr umgehen kann. Und dann muss man eben diese Gefühle kontrollieren, oder das nenne ich dann, die Gefühle werden dann abgespalten, das heißt also, sie werden quasi isoliert vom Rest der Psyche und dadurch entsteht in der Psyche eine Spaltung. Das heißt, wir überleben schon die Situation, wir leben weiter, es geht schon weiter, das Leben, aber gleichzeitig mit einer riesen Hypothek von unverarbeiteten Gefühlen und gleichzeitig immer auch dem Versuch, sich nicht daran zu erinnern, ja, es zu verdrängen. Mhm. Es nicht wahrhaben zu wollen, gerade im Zusammenhang mit sexuellem Trauma, ist es ja so, es ist ja oft unvorstellbar, ja, dass der eigene Vater oder vielleicht auch die eigene Mutter mit einem als Kind da Dinge machen, die einfach jenseits all dessen ist, was man von Eltern erwartet, dass die mit den Kindern machen. Ne? Also es ist, man kann es ja oft gar nicht glauben, ja, was da Erwachsene oft mit Kindern tun.
Mhm. Du sprichst in deinem Buch auch vom Trauma der Liebe. Was ist damit gemeint?
Das ist die Situation, dass ich als Kind einfach die Liebe von meinen Eltern brauche. Also ich brauche quasi das, dass ich von den Eltern geliebt werde, willkommen geheißen bin, dass sie mich irgendwie sehen, dass sie mich ernst nehmen, dass sie mich als Person, als Individuum tatsächlich wahrnehmen und nicht als irgendein Kind oder eines von mehreren Kindern. Also Kinder wollen geliebt werden. Kinder haben auf der anderen Seite eine unheimliche Liebesfähigkeit, ja, ein Liebespotenzial, das sich in erster Linie dann auch auf die Mutter und den Vater richtet. Und wenn ich jetzt auf Eltern stoße, die aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, ja, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, zum Beispiel sexuellen Traumatisierungen, nicht mehr den Zugang haben, ja, zu diesen Liebesgefühlen oder dieser Liebesfähigkeit, dann hänge ich als Kind in der Luft. Also ich will geliebt werden, aber da gibt's von Seiten der Eltern keine entsprechende Resonanz, beziehungsweise ich trigger bei den Eltern möglicherweise sogar deren eigene Erfahrungen, da bekommen die Angst, dann gehen die in die Abwehr, da gehen die in die Aggression, da gehen die dann in die Dissoziation und dann hänge ich als Kind in der Luft. Und was mache ich dann, ja? Und da ist zum Beispiel eine der Folgen davon ist, dass Kinder dann anfangen, ihre Eltern zu idealisieren oder sich Idealeltern auszudenken oder die ganze Zeit auch immer noch meinen, ja, wenn ich dann anders wäre, wenn ich mich mit mehr bemühen würde, wenn ich mehr Erfolg hätte, wenn ich mehr selber, wenn ich brav genug werde, was auch immer, wenn ich fröhlich genug werde, dann könnte ich vielleicht meine Eltern doch dazu erweichen, dass sie dann doch von sich aus dann Liebe mir gegenüber zeigen. Und da kann man im Grunde sein ganzes Leben damit zuzubringen, sich von einer Stelle Liebe holen zu wollen, wo aber eigentlich die Quelle nicht fließt. Also wo eigentlich das erstmal da nichts ist, was auf Resonanz, wo da eine Resonanz da wäre.
Mhm.
Und das ist traumatisch, ne? Also deswegen nenne ich, das ist wirklich so, man muss sich dann auch immer noch mehr, Trauma der Liebe heißt auch, ich gebe immer noch mehr von mir auf. Ja, ich gebe mich selber auf in der Hoffnung, ich werde vielleicht irgendwann mal doch geliebt.
Wenn man eben nicht so geliebt worden ist von seinen Eltern, wie man das eigentlich gebraucht hätte, beziehungsweise wenn dann möglicherweise eben auch noch sexuelle Traumatisierungen hinzukommen, was hat das oder was kann das für Folgen haben für das Leben eines Menschen? Kannst du das vielleicht kannst du auch mal so einen Fall skizzieren, den du hattest, vollkommen anonym natürlich, also dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal so ein praktisches Gefühl dafür bekommen, was das im Leben mit einem Menschen machen kann?
Ja, also so ein klassischer Fall ist der, eine Mutter, die ist traumatisiert, hat keine Möglichkeit, dem Kind eben diese Nähe und Liebe zu geben, die das Kind eben braucht und sich wünscht. Dann kann es sein, dass der Vater dann von dem Kind sozusagen als Ersatzmutter genommen wird, wodurch manche Väter durchaus dann auch durchaus das Kind ein Stück weit auch versorgen, auch mit Nähe versorgen. Aber was halt bei Männern dann sehr leicht passiert, ist, dass sie die körperliche Nähe sexualisieren. Also, dass sie durch körperliche Nähe dann auch weil das ist ja ein gewisser Automatismus auch, der im Körper abläuft, dann erregt werden, ja. Und dass diese sexuelle Erregung dann auch tatsächlich dann zu entsprechenden Handlungen führt, also zu entsprechenden Übergriffen dem Kind gegenüber. Und dann spaltet sich das Kind und das, was sagen wir, die Hauptschwierigkeit ist, ein Teil sieht dann im Täter nach wie vor noch die Mama, die mich jetzt versorgt oder überhaupt jemand, der mir sowas wie mir Liebe gibt und mir auch Nähe und mich sieht und mich ernst nimmt. Und der andere Teil, der weiß natürlich, ich habe von der gleichen Person, habe ich jetzt Schmerzen erfahren. Ja, der hat mir wehgetan, der hat Dinge mit mir gemacht, die ich überhaupt nicht will. Mhm. Und das heißt also, dann bin ich zutiefst gespalten, ja, in einen Teil, der nach wie vor zum Beispiel den Vater idealisiert und sagt, ja, das ist mein lieber Papa und der war für mich da oder ist für mich da. Und auf der anderen Seite aber gibt es die anderen Anteile, die sehen, oh, das ist aber jemand, der ist ein Täter an dir. Ja. Und dadurch gerät dieser Mensch in einen enormen inneren Widerspruch, eine innere Konflikte. Und das sind dann oft unaushaltbare innere Spannungen, die dann zum Beispiel mit Drogenkonsum versucht werden, dann wieder zu minimieren oder zu nivellieren. Manche verletzen sich dann selber. Also es entsteht einfach, man kann sagen, grundsätzlich durch sexuelles Trauma entsteht ein absolutes inneres Chaos, wo der Einzelne, der damit zu tun hat, dann im Grunde immer neue Überlebensstrategien sich ausdenkt, neue innere Konflikte kommt, dann auch wieder später in neue ähnliche missbräuchliche Partnerschaftssituationen. Also es wiederholt sich und das heißt, dieser Mensch tut sich ganz schwer, quasi sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen, ja, und nicht immer so von diesen verschiedenen inneren Anteilen dann gesteuert zu werden. Und wie ich das nenne, in solchen Täter-Opfer-Dynamiken dann letztendlich permanent beziehungsmäßig dann zu leben. Ja, und das ist also ziemlich herausfordernd in der Therapie, jemand dann Wege aufzuzeigen, dass er nicht mehr in diesen Täter-Opfer-Dynamiken weiterhin lebt und nicht jede Beziehung, auch jede andere Beziehung auch so eine Täter-Opfer-Beziehung wird, wo ich auf der einen Seite angezogen bin, eine hohe Attraktivität, da ist jemand für mich und auf der anderen Seite die anderen Anteile sagen, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen, der wird dich wieder ausnutzen, der wird wieder irgendwie von dir wieder Sex verlangen und so. Also das ist ein, sagen wir so, sexuelles Trauma erzeugt enormes inneres Chaos, ja, aus dem die Menschen ohne therapeutische Hilfe aus meinen Erfahrungen nicht mehr herausfinden.
Du hast gerade ein paar Symptome genannt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber berichten, mit was oder mit welchen Symptomen Menschen in ihrem Leben zu tun haben könnten aufgrund einer sexuellen Traumatisierung. Möglicherweise ist das ja vielen auch gar nicht so bewusst. Die haben, weiß ich nicht, bestimmte Symptome und können die aber gar nicht zuordnen jetzt als Erwachsener, ne? Weil sie gar nicht sich bewusst mehr daran erinnern können, was da möglicherweise mit ihnen in der Kindheit passiert ist.
Ja, genau. Also Trauma oder Psychotrauma, das merken wir am ersten an Symptomen. Und sagen wir, das Offensichtlichste wären dann zum Beispiel körperliche Symptome, ne? Also dass es dann Entzündungen im Genitalbereich gibt, dass es dann auch im Beckenbereich Schmerzen gibt, im Rückenbereich Schmerzen gibt, dass es Verspannungen gibt, Anspannungen. Also der ganze oder Migräne, Kopfschmerzen, all das, was Hinweise sein könnten eben auf ein sexuelles Trauma. Dann gibt es Ängste, unfähig zum Schlafstörungen, nicht? Also wenn zum Beispiel der Täter dann nachts immer ins Bett gekommen ist, ja, sich nachts ins Zimmer geschlichen hat und zum Bett gegangen, und dann gibt es Probleme dann mit dem Einschlafen, weil man Angst hat, wenn ich jetzt einschlafe, dann kommt der Täter wieder, ich muss ihn vielleicht nachts über das Licht brennen lassen und so. Und es gibt dann eben kein Misstrauen, so ein grundsätzliches Misstrauen. Ja, wem kann ich denn noch vertrauen? Meiner Mutter kann ich nicht vertrauen, dem Vater kann ich auch nicht vertrauen. Und so, also damit so dieses ganz grundsätzliche Lebensmisstrauen oder Misstrauen in Beziehungen. Und ja, es ist ja, alles, also wenn zum Beispiel Frauen Drogen nehmen, ja, also wenn ich jetzt höre, eine Frau trinkt Alkohol oder nimmt Drogen, da kann ich fast schon mit 95%iger oder 99%iger Wahrscheinlichkeit den Rückschluss schließen, die hat dann auch eine sexuelle Traumaerfahrung gemacht. Also die Palette von Symptomen, die auf sexuelles Trauma hinweisen, ist sehr, sehr lang. Also das habe ich auch in meinem Buch dann an einer Stelle dann mal alles aufgelistet, was es alles an möglichen Folgesymptomen von sexuellem Trauma da geben kann.
Genau, das habe ich auch gelesen. Also du schreibst zum Beispiel von starken Rücken-Hüftschmerzen, das hast du gerade schon erwähnt, Zähneknirschen, dann Ekel vor Sex, was in gewisser Hinsicht für mich auch sehr gut natürlich nachvollziehbar ist, dann Drogeneinnahme, extreme Anhänglichkeit, extremer Rückzug. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich, auch welche Bandbreite du da beschreibst an Symptomen, wo man tatsächlich jetzt, wenn man diese Hintergründe nicht ahnt, nicht auf die Idee käme, dass das etwas mit einer sexuellen Traumatisierung zu tun haben könnte, möglicherweise. Genau.
Und auch so meine Erfahrung, dass alles, was so auch so eine psychiatrische Diagnose dann zur Folge hat, also dass man sagt, jemand ist Borderline, Schizophrenie oder sonst irgendwie, da bin ich mir immer auch sehr, sehr sicher, dass da unter vielem anderen, was dieser Mensch in seinem Leben schon durchmachen musste, dass auch ein sexuelles Trauma damit eingeschlossen ist.
Du schreibst in deinem Buch auch über eine Geschichte, was ich auch wirklich sehr bestürzend fand, über eine alte oder ältere Dame, glaube ich, die Flaschen sammelte und die eines Nachts, glaube ich, dann überfallen und vergewaltigt wurde von mehreren Männern. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
Ja, das war eigentlich nur eine Zeitungsnotiz, die ich da mitbekommen habe. Und dann, was mich halt an diesem Fall was so typisch ist für solche Fälle, ja, die hat er dann nicht gesagt, auch jetzt muss ich aufhören, muss vorsichtig sein, sondern die ist am nächsten Tag oder die nächsten Tage wieder dann zu diesem Flaschensammeln gegangen. Und das ist auch so etwas, nicht, dass diese Spaltung, die da entsteht, einen auch unfähig macht, sich zu schützen. Ja, also wenn ich mal in dieser inneren Spaltung drin bin, dann gibt es Anteile von mir, die können die Gefahr nicht mehr einschätzen. Ja, die liefern sich immer wieder den gleichen Gefahren aus, den gleichen Situationen aus. Ein anderes Beispiel wäre auch Prostitution. Ja. Also auch in der Prostitution haben wir ja im Grunde niemand, der da in eine Prostitution gerät, der nicht vorher als Kind bereits sexuelle Traumata erlebt hat. Ja. Und das nennen wir in der psychologischen Fachsprache, nennen wir das Reinszenierung. Also, dass ein Trauma immer wieder neu in Szene gesetzt wird, immer wieder neu mit vielleicht verschiedener Besetzung, ja, mit verschiedenen Personen dann wieder in Szene gesetzt werden. Auch daran kann man erkennen, wenn ich immer wieder in die gleichen Situationen gerate, ja, dass da eine ursprüngliche Traumatisierung zugrunde liegt, aus der heraus dann ich diese Reinszenierungen fast schon machen muss.
Du schreibst auch, das fand ich natürlich sehr interessant, weil ich gerade ein Buch darüber veröffentlicht habe, dass auf Datingportalen manche Frauen alles an Intuition vermissen lassen, was ihnen auf den ersten Blick sagen könnte, dass dieser Mann möglicherweise ein Hochstapler oder Lügner ist. Ja. Hast du in dem Bereich auch Erfahrungen mit Patientinnen gemacht oder Geschichten gehört?
Einige, die mir dann auch erzählt haben, ja, sie haben dann auch ein Datingportal und so, und von denen ich eben dann wusste, die haben in ihrer Kindheit, gerade mit ihrem Vater auch oder Großvater, eine andere Fall, sexuelle Traumata erfahren, und das ist fast wie wenn man dann das die Illusion, es geht immer da auch um die Illusion, die man dann hat, ja, dann vielleicht doch den zu treffen, der mich liebt, ja, und dann nicht mehr zu sehen, wo eigentlich jemand, der das nicht, keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, sofort sagen würde, pass auf, ja, sei vorsichtig. Aber wenn ich mal sozusagen mit meinem Vater und meinem Großvater solche eine Erfahrung gemacht habe, der hat mich irgendwie vielleicht ein Stück weit gesehen, hat mir vielleicht Geld gegeben und dafür musste ich ihn dann sozusagen auch wieder befriedigen, dann ist jemand so verwirrt, dass er nicht mehr unterscheiden kann, wer ist Täter und wer ist Wohltäter. Ja, das in dieser Wortkombination kann man jetzt auch sehen. Ja, dann werden die Täter oft als Wohltäter gesehen, obwohl sie das gar nicht sind.
Am Ende des Buches ziehst du ein persönliches Fazit. Vielleicht kannst du dazu noch kurz etwas sagen, was das mit dir selber auch gemacht hat, dieses Buch zu schreiben und was du in diesem persönlichen Fazit schreibst.
Ja, für mich war es natürlich auch nochmal so eine Möglichkeit, so mich mit meinem Thema meiner eigenen Sexualität nochmal auseinanderzusetzen. Und für mich das Fazit ist, dass wenn Sexualität auf der einen Seite kann man sagen, ist eine Naturkraft, ja. Es ist etwas auch, was unbewusst erstmal sich entwickelt und gesteuert wird, so ähnlich wie wir essen müssen, ja, und atmen müssen, so ist auch die Sexualität Teil einer Notwendigkeit des Lebens, ja, und deswegen sind solche Prozesse erstmal unbewusst und entziehen sich auch so dem eigenen Wollen oder vielleicht auch dem eigenen Bewusstsein. Und was für mich eben den Begriff gesunde Sexualität, was das beinhaltet, heißt einfach, dass ich sehe, wie hat sich meine Sexualität in meiner Lebensgeschichte entwickelt oder entwickeln können und wie kann ich mich dann letztendlich auch mit meiner Sexualität so identifizieren, dass ich sage, okay, so passt es für mich, ja, und so ist es nicht etwas, was mich so quasi wie von außen oder von innen her steuert oder beherrscht, sondern dass ich von meiner Seite her die Sexualität für mein Leben so nutzen kann oder sie so einsetzen kann, dass es für mich ein gutes Leben bedeutet und eben auch für die Menschen, mit denen ich zusammen bin, Lebensqualität bedeutet. Ja? Also Sexualität, das wird, was Lebensqualität ermöglicht und nicht ja Leben grundsätzlich zerstört oder auch das eigene Leben, sagen wir, irgendwie in destruktive Bahnen lenkt und auch das Leben anderer.
Mhm. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für das Gespräch, lieber Franz. Heute zu deinem Buch Liebe, Lust und Trauma auf dem Weg zur gesunden sexuellen Identität. Es ist erschienen im Kösel Verlag, kostet 20 € und es ist auch als Hörbuch erhältlich über die allgemein bekannten Verkaufskanäle. Lieber Franz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für dieses wieder einmal sehr spannende und interessante Gespräch. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast, den wir sicher bald machen werden.
Gerne, Carina. Und ich freue mich auch auf das, was wir vielleicht noch zusammen machen können.
Bis bald.
Bis bald.